Ich heiße Richard Heinrich, habe vor einigen Monaten, ich glaube, das ist schon über ein halbes Jahr her, mit meinem Freund Wolfram Pichler in dieser Sendung über seine Dissertation gesprochen. Das ist eine kunsthistorische Arbeit gewesen und wir haben uns hauptsächlich über Dinge unterhalten, die er in dieser Dissertation über Caravaggio gesagt hat und über eine gewisse Selbstreflexion des malerischen Illusionismus im Werk Caravaggios. Das waren damals ziemlich konkrete, auf ein bestimmtes Bild bezogene und zugleich auch recht grundsätzliche Fragen. Und wir wollen vor allem einige von den grundsätzlicheren dieser Fragen heute eine Stunde lang weiter verfolgen. Fragen, die vor allem mit den Begriffen Bild und Abbildlichkeit zu tun haben. Wir verwenden ja den Begriff Bild, wenn wir über Kunst reden, auf eine Weise, die keineswegs erfordert, dass das ein Abbild sein muss. Und wenn es ein Abbild ist, dann muss es noch lange nicht ein realistisches oder illusionistisches oder überhaupt in einem Sinn getreues Abbild sein. Also darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Was ist da der Unterschied? Wie stehen diese Dinge zueinander? Aber wenn wir jetzt solche grundsätzlicheren Fragen behandeln, dann soll das nicht heißen, dass wir nicht auch noch konkreter sein können als vor einem halben Jahr.
Zugleich grundsätzlicher und konkreter. Wie meinst du das?
Also was ganz Konkretes, das wäre zum Beispiel, versuch dir einfach einen Fuchs vorzustellen.
Gut.
Jetzt stellst du dir den Fuchs vor, es hat sich also was geändert. Vor ein paar Sekunden hast du dir noch keinen Fuchs vorgestellt, du bist jetzt in einem anderen Zustand, kannst irgendwie beschreiben, was das Charakteristische da los ist.
Naja, es ist ein bisschen anstrengend und dann ist da vielleicht was Rotes mit einer gespitzten Schnauze und so ein Schweif.
Bodennahe Bewegung oder Bewegtheit oder so. Also man würde eben sagen, es gibt verschiedene Begriffe, um das auszudrücken, was da jetzt in dir ist und was du beschrieben hast, was ja nicht identisch ist mit der Beschreibung, ein Vorstellungsbild, eine anschauliche Vorstellung, ein Stereotyp vielleicht. Was ich interessant finde bei diesen anschaulichen Vorstellungen dieser Art, ist, dass sie in einer gewissen Weise sehr bestimmt und in einer anderen Weise auch wieder sehr unbestimmt sind. Dass sie in einer gewissen Weise präziser sein können als die wirkliche Erscheinung eines Fuchses zum Beispiel und in einer anderen Hinsicht auch wieder unpräziser. Also ich erzähle vielleicht eine kleine Anekdote, war mal vor ein paar Jahren in England auf einem Golfplatz. Das ist ein Platz, der gehört eigentlich noch der ist situiert eigentlich noch in der Stadt London. Das ist so ein kleiner Park gewesen. Und wie wir da fertig spielen, und es wird schon ein bisschen Abend, gehen die letzte Spielbahn entlang, die da von einem Wäldchen gesäumt wird. Und da sehen wir in einer Entfernung von, gut weit über 100 Meter, sitzt da am Rand ein Hund. Am Waldesrand sitzt ein Hund und ich schaue so hin und sage, naja, komischer Hund. Und meine Frau sagt, naja, vielleicht ist es eine große Katze und wir kommen näher und näher und es wechselt immer so. Also nach ein paar Schritten ist der Hund und dann ist wieder eine Katze und das bleibt dort sitzen, das Tier. Und wir kommen näher und wie wir dann endlich dort sind, ist es tatsächlich ein Fuchs gewesen. Wir haben uns dann nachher erkundigt, da gibt es einen zahmen Fuchs auf dem Platz.
Also du meinst, Füchse schauen nicht unbedingt wie Füchse aus?
Also wir haben bis zum letzten Moment den Fuchs, der dort wirklich war, gar nicht als Fuchs gesehen. Hingegen bei deiner Vorstellung vom Fuchs, die du dir jetzt machst, ist es so, dass es unmöglich ist, den nicht als Fuchs zu sehen, weil du in dir als Fuchs... Also in dem Sinn kann es kann es sozusagen präziser sein und das Wesentliche eines der Fuchserscheinung deutlicher hervorheben. Andererseits, habe ich gesagt, ist es natürlich auch immer unpräziser, in dem Sinn, dass ja ein wirklicher Fuchs, dem ich begegne, hat zum Beispiel ein ganz bestimmtes Rotbraun. Sein Schwanz hat eine ganz bestimmte Länge und nicht nur irgendeine Länge und so weiter. Und seine Schnauze ist sozusagen in einem bestimmten Winkel gespitzt und nicht nur irgendwie gespitzt. Wenn ich dich auffordere, den Fuchs zu zeichnen, den du dir gerade vorstellst, ich hoffe, du hast nicht darauf vergessen, wenn dir weiterhin
vorstellst. Ich fange wieder an.
Wieder ein bisschen intensivieren die Vorstellung. Nicht? Also wenn ich dich auffordere, diesen Fuchs zu zeichnen, den du dir vorstellst, dann würde das alles wieder dazukommen. Dann müsstest du ihm eben einen Schwanz von einer bestimmten Länge, zumindest in Bezug auf seinen Rumpf, geben. Der kann nicht sozusagen keine bestimmte Länge haben und alle diese Dinge.
Er weiß nicht.
Und da würde ich dann sagen, das ist dann der Punkt, wo diese anschauliche Vorstellung wirklich in ein Bild erst gebracht wird.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dir da ganz folgen kann, weil einerseits, ich meine, für jemanden, der Umgang mit Füchsen pflegt, Füchse kennt, für den sind natürlich sehr präzise Fuchsvorstellungsbilder möglich. Der kann sich vielleicht, oder die kann sich erinnern an einen ganz bestimmten Fuchs mit dem ganz bestimmten Gesichtsausdruck, mit der ganz bestimmten Schattierung im Fell, einem ganz bestimmten Bewegungstyp. Wie mag es dem humpelnden Fuchs mit diesem Gesichtsausdruck jetzt gerade gehen?
Du denkst an den Jäger, der weiß, dass also in seinem Revier fünf Füchse sind und jeden kennt das so
sicher.
Quasi.
Ja. Also einerseits das Vorstellungsbild sei konkret, während andererseits Bilder oder Zeichnungen, vielleicht auch gedruckte Bilder von etwas ja extrem abstrakt sein können. Denk an eine Statistik über Fuchsseuchen in einem bestimmten Gebiet und die sind so einem Stil von Otto Neurath gehalten. Das sind also lauter so schwarze Fuchsschemata zu Kolumnen geordnet, die ausdrücken sollen jetzt, wie groß die befallenen Fuchsbestände sind. Da ist es nun zwar so, dass jede von diesen Inskriptionen, von diesen schwarzen Fuchsbildern eine ganz bestimmte Abmessungen hat. Natürlich eine ganz bestimmte Farbe, eine ganz bestimmte Druckerschwärze und einen ganz bestimmten Umriss. Vielleicht ein bisschen rechtwinklig vereinfacht. Dennoch würde man die Bilder natürlich missverstehen und auf eigentümliche Art gegen den Strich lesen, wenn man all das nun sozusagen beziehen würde, auf eine bestimmte Art und sagen würde, ich meine, das wäre ein Missverständnis von der Art, wie die Statistik bezieht sich nur auf schwarze Füchse ohne Augen mit einer bestimmten Ecke am Kopf.
Sie sind keine Porträts.
Ja, in dem Fall sozusagen als Inskription wären die Bilder sehr wohl sehr viel bestimmter und bestimmungsreicher, aber sozusagen als Bilder referenzialisiert genommen überhaupt nicht. Da wären sie wesentlich abstrakter als eine Vorstellung.
Ja, also da muss ich da recht geben. Also das heißt, diese Überlegung sollte uns veranlassen, auch bei den Vorstellungsbildern mal wirklich zwischen verschiedenen Arten zu unterscheiden. Solchen, die eben tatsächlich Bilder sind, indem diese Konkretheit einer zum Beispiel schon einmal wahrgenommenen tatsächlichen Erscheinung voll aufbewahrt ist, die Charakteristika zum Beispiel dieses je bestimmten einzelnen Tieres, und auf der anderen Seite solchen, die eben eher auch in unserer Vorstellung so schematisch sind, schemaartig oder Stereotyp, nicht? Also wir müssten in unseren Vorstellungsbildern denselben Unterschied machen wie bei den wirklichen Bildern zwischen diesen in der Statistik verwendeten Bildchen und den richtigen Porträts von Füchsen. Also ich würde aber jetzt vorschlagen, dass wir im Weiteren nicht diese Richtung verfolgen, wie sich so ein schematisches Vorstellungsbild konkretisiert und zu der konkreten, voll determinierten Erscheinung verhält, sondern dass wir vielleicht mal in die andere Richtung gehen. Also von dem Schema, von der schematischen Vorstellung des Fuchses noch weiter zurück zu einem noch dahinterstehenden Modell, der Urform des Fuchses oder dem, dem Urfuchs vielleicht. Also,
das klingt interessant.
Wo sagen wir, den finden? Sagen wir, wenn wir gestartet wären, bei dem, wie er von außen ausschaut, also bei dem Fell, also hinein sozusagen in den Fuchs. Und ich...
Unter die Haut?
Und wir finden dort aber eben nicht das, was wir erwarten. Muskel, Knochen, Blut, sondern wir finden eine Schale aus Metall. Wir finden unterhalb, also sozusagen als das Innere, als das Modell, was da dahinter steckt oder da drinnen steckt, eine Schale aus Aluminium.
Das klingt sehr interessant.
Sein Fell, diesem Urfuchs müsste sein Fell, wenn er überhaupt eines haben soll, über diese Schale gezogen werden. Es müsste ihm sozusagen erstmal angezogen werden. Die Schale ist hohl, mattglänzend, wie gesagt aus Aluminium, weist Schweißnähte auf, also ist an sichtbaren Nähten zusammengeschweißt. Dieser Fuchs als Schalentier, sagen wir, der Schalenfuchs.
Der Urfuchs ist ein Schalentier.
Vielleicht finden wir noch einen urigeren Fuchs hinter diesem Schalentier. Dieses Schalentier, also diese Aluminiumschale, ist selbst eigentlich Sprössling, Nachkomme eines anderen, noch grundlegenderen Fuchses, der seinerseits wohl irgendeine Art von Gussform ist. Diese Gussform wird verwendet, um aus Kunststoff Fuchsgestalten herzustellen, um aus Kunststoff sozusagen volle Fuchsfiguren herzustellen, die von Tierpräparatoren verwendet werden. Denen werden dann tatsächlich die Felle der von den munteren Jägern erlegten Füchse übergezogen und die werden dann ins Wohnzimmer gestellt. In unserem Fall aber ist das nicht so. In unserem Fall ist also mit diesem Urfuchs nicht das geschehen, sondern eine solche Plastikform, der dann normalerweise das Fell übergezogen wird, eine solche Plastikform ist sozusagen auf eine andere Weise weiter benutzt worden. Die ist zerschnitten worden in mehrere Teile, und zwar in Vorder- und Hinterläufe, Kopf, extra der Hals, der Rumpf. Und jeder dieser Teile ist verwendet worden, um eben so einen Aluminiumguss, so einen zweidimensionalen Aluminiumguss zu erzeugen. Und dieser Aluminiumguss ist dann eben wieder zusammengeschweißt. Diese verschiedenen Teile sind dann wieder zusammengeschweißt worden, auf leicht verdrehte Weise eben zu unserem Blechschalenfuchs.
Dieser, das ist ja gewissermaßen auch ein Schema.
Genau, also dieser Blechschalenfuchs, dieser mattglänzende, hat ein bisschen was gemeinsam mit der Vorstellung des Fuchses. Er hat mit ihr gemeinsam das Modellhafte, das Schablonenhafte, und in der Tat soll seine Fuchsschablone den Fuchs ja nicht in einer beliebigen Pose darstellen, sondern in einer, die unserer Vorstellung entspricht. Also er wird ja nicht beim Schwimmen gezeigt, sozusagen. Er ist ja nicht in einer Haltung, wie er gerade schwimmt, sondern eben in seiner typischen...
In der bodennahen Bewegung.
Bodennahen Bewegung. Ne? Andererseits ist es eben so mit unserem Schalenfuchs, dass er sich doch auch sehr von der Vorstellung unterscheidet, dadurch, dass es ihn wirklich gibt. Ne? Also dass er in einem gewissen Sinn, würde ich sagen, auch lebt.
Und was macht ein Schalenfuchs?
Er lebt so, wie ein Fuchs eben lebt. Also ein wirklich durch und durch zerrissenes Leben, dem auch also diese Tatsache ein bisschen Rechnung trägt vielleicht, dass er eben schon zerschnitten worden und dann wieder zusammengeschweißt worden ist. Er lebt als ein Zerrissener in dem ganz bestimmten Sinn, dass er eben wieder der Fuchs typischerweise Jäger und Gejagter ist. Er ist eben Jäger und Gejagter zugleich. Er ist, möchte ich sagen, sein eigener Jäger. Er hat als Jäger schon den Hinterlauf des Gejagten, der er selber ist, im Maul.
Verstehe. Als Jäger ist er ein Fortgerissener sozusagen. Weißt du, ich habe da einen Verdacht. Nämlich, dass das Ganze ein Plagiat ist. Weil ich habe, nach all dem, was du da erzählt hast, da erinnere ich mich an Eine Plastik von Bruce Nauman aus 1990, Fox Wheel, die sich im Museum Moderner Kunst in Wien zufällig sogar befindet. Hast du das vielleicht mal gesehen?
Muss zugeben, habe ein Bild davon gesehen.
Also das sind ja, Aluminiumfüchse. Neun Aluminiumfüchse, oder besser gesagt eben solche Abgüsse von solchen Fuchsformen, Fuchsmodellen, wie sie in der Tierpräparation verwendet werden. Modellen aus Kunststoff. Daraus werden also diese Aluminiumfüchse sind daraus gegossen, in dem Verfahren, genau in dem Verfahren, das du beschrieben hast. Neun an der Zahl, sechs bewegen sich so im Kreis. Auch genauso, wie du es beschrieben hast.
Also das ist so, da ist der eine, der hat den einen Hinterlauf des anderen im Maul und sein eigener Hinterlauf wird...
Genau, wobei sie nicht wirklich so galoppieren, sondern es ist so ein Zwischending. Einerseits bewegen sie sich sehr schnell, andererseits sind sie so merkwürdig eben fortgerissen in einer natürlich starre, aluminiummäßigen Starre. Und natürlich ohne alle Details, weil sie eben Abgüsse von solchen Präparationsmodellen sind, ohne Ohren, ohne Augen, ohne Schweif, ohne Tatzen. Ja, hinten nur so ein riesengroßes Loch sozusagen als Anus. Und sechs bewegen sich da eben im Kreis herum und die restlichen drei, die bilden dann die Speichen des Rads in einer gewissen Weise. Wo es allerdings, das kann ja ganz unterschiedlich aussehen, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Also man könnte, es geben durch die Möglichkeit, dass zum Beispiel diese drei Füchse da alle mit dem Kopf zur Mitte dargestellt sind oder positioniert sind. Oder umgekehrt, dass in der Mitte so sechs Fuchshinterläufe zusammentreffen. Das sind tatsächlich auch zwei Möglichkeiten, die der Bruce Nauman in früheren Entwürfen dafür in so Fotokollagen ausprobiert hat. Und da gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten. Das ist, dass entweder eben so ein Kopf in der Mitte und zwei Hinterlaufpaare oder zwei zwei Köpfe und ein Hinterlaufpaar. Man denkt sich, das ist einfach nur so ein kombinatorisches Spiel. Es gibt aber zwischen den Möglichkeiten einen ganz grundsätzlichen Unterschied. Die ersten zwei Möglichkeiten, wo also entweder drei Köpfe in der Mitte oder drei Hinterlaufpaare in der Mitte, das ist eher ornamental. Da ist das wirklich so wie Speichen von so einem ornamentalen Rad. Die zwei weiteren Möglichkeiten, das ist natürlich eher, da sind diese Füchse in der Mitte in die Bewegung des Reifens sozusagen hineingenommen. Da ist es ja so, dass entweder ein Fuchs sozusagen durch die Mitte hindurch hinter zwei nachjagt, oder zwei Füchse sind einem anderen auf den Fersen. Also wirklich ein grundsätzlicher Unterschied, das ist nicht mehr ornamental aufgefasst, sondern da geht die Bewegung des Reifens durch die Mitte des Rads hindurch. In gewisser Weise unterscheidet sich da dann natürlich auch fundamental von dem, was man sonst von einem gewöhnlichen Rad.
Also das ist sozusagen eher nicht ein Rad, das in der für das Rad typischen Bewegung vor uns dahin rollen könnte, sondern eher ein Rad, das in sich selbst eine Bewegung hat.
Ja, so könnte man das sagen. Es ist so, nicht während beim gewöhnlichen Rad die Koppelung von Reifen und Speichen zur Narbe starr ist, ist sie bei dem Rad beweglich. Und sozusagen die Bewegung des Reifens und die Bewegung des Rades, die Bewegung des Reifens geht durchs Rad durch, so kann man es vielleicht sagen. Also eine ganz merkwürdige Beziehung dann natürlich auch zwischen dem Zentrum und der Peripherie. Insofern ist der Titel Fox Wheel dann auch vielleicht ein schlechtes Klischee für diese Arbeit. Innen, Außen, Zentrum, Peripherie. Weiß nicht, fällt dir da was ein von philosophischer Seite, um da wieder vielleicht zu unserem Thema, nämlich Bildlichkeit, Abbild, zurückzufinden?
Wer darüber nachdenken, horchen wir uns ein bisschen Musik an dazwischen. Thank you. In der Philosophie werden solche Fragen wie nach Bild und Abbild natürlich nicht immer von so einer konkreten Konfiguration oder einem Objekt wie dem, über das wir uns da unterhalten haben, her aufgenommen, sondern auf eine eigentümliche Weise. Also eine Möglichkeit, wie man in der, also eine typische Möglichkeit, wie man in der Philosophie mit diesen Sachen beginnt, ist, dass man zum Beispiel Folgendes sagt. Wenn jemand erklären möchte, was ein Bild ist, indem er den Begriff der Ähnlichkeit benutzt, dann wird eigentlich immer herauskommen, dass auch das, wovon das Bild Bild ist, selbst ein Bild ist. Also wenn man erklären möchte, was ein Bild ist, anhand des Begriffes Ähnlichkeit, dann wird sich als Konsequenz letztlich kaum vermeiden lassen, dass alles, wovon ein Bild zu machen möglich ist, selbst Bild ist. Und dann sagt in einer zweiten Stufe die Philosophin typischerweise sowas, das kann uns aber doch nicht ganz befriedigen. Wir wollen gerne wissen, was Bildhaftigkeit ursprünglich ist, also wie es überhaupt zu Bildhaftigkeit kommt. Wann ist etwas ursprünglich Bild in dem Sinn, dass dadurch Bildhaftigkeit erst entsteht? Solche Fragen sind in der Geschichte der Philosophie des Öfteren gestellt und auch beantwortet worden, wobei natürlich verschiedenste Autoren oder Autoritäten ganz verschiedene Aspekte betont haben in diesen Fragen. Also ein Philosoph, den man da erwähnen könnte, wäre Kant. Bei dem kann man eine relativ konkrete und relativ einfach geschnittene Frage herauspräparieren, die ungefähr so lautet: Wenn ich sozusagen in meinem Verstand oder so irgendwie einen bestimmten Begriff habe, eine bestimmte abstrakte Vorstellung, und ich möchte jemandem erklären, was das ist oder so, dann muss ich das auf das Abstrakte auf eine ganz bestimmte Weise versuchen darzustellen. Ich muss für das Abstrakte sozusagen einen Ausdruck finden, der es greifbar macht. Ich muss sozusagen das, was von selber überhaupt nicht bildlich ist, versuchen, in ein Bild zu bringen. Also ich habe so eben irgendwie ein Problem oder eine Fragestellung in der Art eines Paradoxes, und Kant hat diese Frage so beantwortet, dass er da verschiedene Begriffe dazwischen geschaltet hat und zum Beispiel auch den Begriff des Schema, den wir vorhin schon verwendet haben, also dass in dem Übergang von einer abstrakten Vorstellung zu einer bildlich anschaulichen Vorstellung so eine Stufe durchlaufen werden muss, wo man eben ein Schema hat oder dergleichen.
Aber habe ich das richtig verstanden? Es geht da auch primär um Fragen der Kommunikabilität?
Da geht es natürlich auch ein bisschen um Kommunikation. Ja, ja.
Wie kommt eine Vorstellung von einem Kopf in einen anderen?
So quasi, nicht? Auf dem Umweg über etwas, was man dem anderen zeigen kann. Weil man kann ja die Vorstellung aus dem eigenen Kopf raus und in den von jemand anderem rein praktizieren. Also ich meine, bei Hamlet gibt es sowas über das Ohr. Nicht? Aber natürlich hat es immer in der Geschichte der Philosophie auch schon solche Theorien gegeben, die über das Ohr und das Hören und den Zusammenhang des Hörens mit dem Geist und die Beeinflussung des Geistes. Also das ist gar nicht nur irgendwie so ein Witz. Das Wichtige ist, dass eben hier in einer ganz bestimmten, relativ einfach fassbaren Weise genau diese Sache adressiert wird, diese Fragestellung, wie entsteht Bildhaftigkeit ursprünglich, eben durch Angabe von verschiedenen, könnte man sagen, Transformationen. Aber vielleicht der berühmteste Philosoph, der sich mit dieser, der zumindest diesen Begriffen eine starke Prägung gegeben hat, ist sicher
Plato.
Ist sicher Plato gewesen. Ne? Also die sogenannte platonische Ideenlehre ist eben gar nicht verständlich, wenn man sie nicht auch genauso gut oder mit derselben Gewichtung als eine Theorie des Bildes betrachtet. Da gibt es sehr interessante Dinge, vielleicht sage ich da ein bisschen was.
Ja, bitte.
Also normalerweise wird, oder sagen wir auf einer allersimpelsten und vereinfachenden Stufe, wird die Sache ja so dargestellt, dass die Ideenlehre irgendwie erklären soll, wie wir imstande sind, dass wir in einer Welt, von der wir nur unstabile und unsichere Wahrnehmungen haben, trotzdem sozusagen wahrheitsfähige und wahre Behauptungen aufstellen können. Also wir sind in einer Umwelt, die sich dauernd ändert. Unsere Wahrnehmungen, die wir von dieser Umwelt haben, sind nicht besonders verlässlich. Wie ist es dann möglich, dass wir überhaupt wahre Aussagen machen? Und sozusagen ein Gedanke Platos ist, dass das dadurch möglich ist, dass wir uns, indem wir solche Aussagen machen, uns auf etwas beziehen, was aus diesem Zusammenhang daran der Veränderbarkeit herausgenommen ist, was sozusagen jenseits von dem als eine völlig unveränderbare, stabile Instanz
sozusagen angenommen. Fixsterne in der Navigation, oder?
So was Ähnliches, ne? Natürlich in einem ganz anderen Maßstab. Ne? Und wenn man das, also so was Ähnliches ist es, was da mit dem Wort Idee bezeichnet wird. Die Frage, die man dann beantworten muss, damit wird ja die Theorie so quasi nur exponiert, die Frage, die man dann beantworten muss, ist, von welcher Art ist eben dann der Bezug unserer konkreten einzelnen Wahrnehmungen oder der Bezeichnungen, die wir für sie haben, auf diesen Fixpunkt. Weil es ist ja dieser Bezug, der uns erlauben soll, zum Beispiel die verschiedenen Perspektiven, die jeder von uns auf Gegenstände hat, die sich im Raum entfernt von uns befinden, die zu koordinieren, ne, und zu sagen, wir sehen trotzdem ein und dasselbe. Welche Art ist der Bezug auf dieses Jenseitige? Und da ist eben die Antwort Platons, die dass das ein Abbildungsbezug ist. Also wir bewegen uns sozusagen, was wir haben an Wahrnehmungen und worüber wir da sprechen können, das sind eben Bilder von dem, was dort in diesem Jenseits ein unveränderliches und unangreifbares Dasein führt.
Heißt das, dass diese Ideen selber Bilder sind?
Nein, diese Ideen sind nicht Bilder, sondern Abbildung ist sozusagen die spezifische Art und Weise des des Bezugs unserer Erfahrungen auf dieses Jenseits. Also insofern ist die Frage gut, ist eine ganz andere Art und Weise, auch so eine Frage zu stellen, wie entsteht oder worin besteht Bildlichkeit ursprünglich. Wenn man die Sache so darstellt, schaut es aber, und darum sage ich, das ist nur die aller einfachste Sicht, dann schaut es so aus, als wären in diesem Gegensatz von solchen gegenseitigen Ideen und von Bildern die Bilder sozusagen immer das Schwächere. Ne? Das wäre sozusagen wir haben immer nur die Bilder und nicht das Original. Und das ist sehr interessant festzustellen, dass das eigentlich nicht ein ausreichendes Verständnis dessen ist, worum es Plato gegangen ist. Ich möchte jetzt da gar nicht grundsätzlicher darüber sprechen in Bezug auf Plato. Ich möchte ein paar Worte sagen zu einer Deutung dieses Komplexes bei Plato, die der französische Philosoph Gilles Deleuze gegeben hat. Das ist einer gewesen, der wirklich stark herausgearbeitet hat, der sich bemüht hat, sehr, sehr stark herauszuarbeiten, und zwar unter dem Titel Renversement du Platonisme, also Verkehrung des Platonismus, dass das eigentliche Interesse Platos nicht diese Unterscheidung des bloß Bildlichen vom Originalen war, sondern eine Unterscheidung unter den Bildern ihrerseits.
Zwischen guten und schlechten?
Eine Unterscheidung zwischen getreuen und trügerischen Bildern.
Das heißt, das ist nicht der, letztlich dann nicht der Platon des Höhlengleichnisses, sondern es ist der Platon des Sophistes.
Im Sophistes gibt es einige Stellen. Da gibt es auch eine Stelle, wo in Bezug auf die Sophisten und in Bezug auf die Kunst eben genauso ein Unterschied gemacht wird, wo gesagt wird, ein wesentlicher Unterschied ist zwischen einer ebenbildnerischen Kunst und einer trugbildnerischen Kunst. Also die platonischen Ausdrücke sind also für das Ebenbild, für das getreue Bild das Icon und das Trugbild, das trügerische Bild, das Phantasma.
Das ist übrigens auch eine ästhetische Option, nicht? Oder jedenfalls hat auch Konsequenzen für eine ästhetische Option, für die ägyptischen Kultstatuen mit ihren klaren Abmessungen und gegen die illusionistische Malerei, gegen die griechische illusionistische Malerei mit ihren Verzerrungen, Proportionsverzerrungen.
Ja, also ich könnte vielleicht eine ganz kleine Stelle auch vorlesen aus dem Sophistes, damit man sieht, was der da im Auge hat, wenn er von Druckbildlichkeit spricht. Also ein anderes Wort, das dafür traditionell verwendet wird, ist eben das Wort Simulacrum. Ne? Wie aber, was nur scheint, weil es gerade vom gehörigen Ort aus betrachtet wird, dem Schönen zu gleichen, wenn es aber jemand genau betrachten könnte, dem gar nicht gleichen würde, dem es zu gleichen behauptet. Also etwas, was so tut, als würde es einer Sache gleichen und unter bestimmten Umständen gesehen diesen Druck tatsächlich realisieren kann, der Sache bei genauerer Betrachtung aber überhaupt nicht gleicht. Und da sagt er, wie würden wir das nennen? Wir würden das nennen ein Druckbild, Phantasma. Also das sozusagen den Anschein zu gleichen, den Anschein etwas dasjenige, also die Idee, ja, sozusagen zu sein oder zu inkarnieren, aber eben diesen Anschein nicht auf Dauer einlösen kann. Es bleibt beim Anschein. Und von dem muss unterschieden werden, das Icon, also die richtig, das tatsächliche Bild, das getreue Bild. Bei Deleuze wird das unter sehr, sehr vielen verschiedenen Perspektiven diskutiert. Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass das getreue Bild, das Icon oder die Kopie eben, so sagt er einmal, überhaupt nicht irgendeiner anderen Sache gleichen kann, als in dem Maß, wie es sich der Idee der Sache angleicht. Also Gleichheit, Bildähnlichkeit, Bildhaftigkeit wird nach dieser Auffassung dadurch konstituiert, die Möglichkeit, einem anderen zu gleichen, wird dadurch konstituiert, dass man sich zuerst der Idee angleicht. In der Vermittlung über die Idee kann etwas anderem gleichen. Nur insofern, wie das dann auch heißt, als sozusagen beide an der Idee partizipieren.
Man ist immer zu dritt.
Man ist in diesem Sinn immer zu dritt, genau. Und das Druckbild ist sozusagen die illegitime Abkürzung. Nicht? Das Druckbild ist die illegitime Abkürzung, ist sozusagen die Beanspruchung, das Simulacrum ist die Beanspruchung von Ähnlichkeit, ohne den Weg über die Idee genommen zu haben. Das ist eine sehr, 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 sehr interessante Sache. Das Simulacrum ist sozusagen die erschlichene Ähnlichkeit. Das Simulacrum ist etwas Subversives. Er spricht an einer Stelle auch einmal davon, dass man mit diesem Unterschied von Icon und Phantasma, von getreuer Kopie und Simulacrum, das Simulacrum ist eben nur die Simulation, ne? Also man muss eben unterscheiden auch hier zwischen Simulation und Ähnlichkeit, ne? Simulation ist sozusagen erschlichene Ähnlichkeit. Ähnlichkeit kann authentisch sein, wenn sie den Weg über die Idee genommen hat. Er sagt, man kann in Bezug auf diesen Unterschied von getreuem Abbild, also von Kopie und erschlichenem Abbild, Simulacrum, man kann über diesen Unterschied sozusagen zwei verschiedene Weltbilder voneinander unterscheiden. Das eine Weltbild, das sich ausdrückt in dem in dem Satz, nur das, was sich ähnelt, kann sich auch unterscheiden. Und das andere in dem Satz, überhaupt nur die Differenzen schauen sich ähnlich. Überhaupt nur in den Differenzen gibt es Ähnlichkeit. Das eine ist affirmiert sozusagen, der erste Satz affirmiert wirklich den Vorzug der Kopie. Die Kopie ist legitim aufgrund einer fundamentalen Ähnlichkeit, Bezug auf die Idee. Und dann gibt es natürlich unter den verschiedenen Bildern, die sich auf diese Idee beziehen, auch Unterschiede. Also nur das, was sich in dem gemeinsamen Bezug auf die Idee ähnlich ist, kann auch untereinander differieren. Wenn wir sozusagen ein Reich des Simulacrums hätten, dann würden sich eben in Wirklichkeit, wäre gar nichts, was sozusagen etwas ist und ein eigenes Sein beanspruchen kann, sich ähnlich, sondern das Einzige, was überhaupt, worin es überhaupt Ähnlichkeiten gäbe, das wären die Differenzen der Sachen voneinander.
Ich erinnere das ein bisschen, das, was er an anderer Stelle sagt über das Bild des Denkens in den Differenzen und Wiederholungen, später in gewandelter Form natürlich auch in den 1000 Plateaus, diese Vorstellung von einem klassischen Bild des Denkens als Baumstruktur im Sinn von, ja genau, wo alle Verzweigungen immer wieder auf eins zurückgeführt werden.
Von einem kontrolliert werden.
Genau, der eine Vater oder was, der alles legitimiert. Und andererseits natürlich das sozusagen das Reich des Simulacrums, das von dieser Verpflichtung auf den Vater entbundenen Simulacrums, als das des Rhizoms, der wilden Verzweigung, die nicht diese Reduktion...
Also es gibt bei Deleuze in diesen paar Seiten, die er da geschrieben hat und die auch mehrfach publiziert sind in verschiedenen Kontexten. Also es gibt dort sozusagen zwei verschiedene Stärkegrade, in denen er von so einer Verdrehung des Platonismus spricht. Und das Schwächere ist, dass er sagt, ihm ginge es darum jetzt entgegen den Absichten Platos, das Simulacrum so quasi nicht nur auszuschließen aus dieser Beziehung, sondern dem Simulacrum einen Platz zu geben zwischen Original und Kopie oder neben Original und Kopie.
Da kommt er in eine Nachbarschaft, du wirst sicher die Nase rümpfen, zu Baudrillard in einer gewissen Weise.
Ja.
Findest du furchtbar.
Gewiss, die andere,
sagt der andere.
die stärkere Variante ist sozusagen ganz einfach das Simulacrum, diesen Raum der Bildlichkeit bestimmen zu lassen. Also den Raum der Bildlichkeit überhaupt nicht mehr prinzipiell bestimmt sein zu lassen durch den Bezug von Kopie und Idee, sondern durch das Simulacrum als solches und so quasi dieses Kopie-Idee-Verhältnis dem unterzuordnen. Der wichtige Punkt, den er hervorhebt, ist eben, dass man das Simulacrum nicht verstehen kann als sozusagen eine immer weiter vom Original entfernte Kopie, die sozusagen schon so verblasst ist, dass sie nicht mehr verlässlich ist oder sowas. Das ist es nicht. Also wenn man von der Kopie eine Kopie macht, dann ist es immer noch eine Kopie und noch nicht ein Simulacrum. Sondern das Simulacrum wird eben von ihm verstanden als ein Einwand oder eine Wendung gegen das ganze Verhältnis als solches von Kopie und Idee oder wenn man halt sagen will, Urbild.
Die schräge Filiation, die letztlich den ganzen Stammbaum zusammenhaut.
Genau, also in dieser Art und Weise könnte man sagen, das wäre eine philosophische Alternative zu dem, womit ich begonnen habe, dass die Philosophen immer versuchen, so einen Begründungszusammenhang herstellen, in dem uns erst klar wird, aus etwas anderem oder aus dem Bezug auf etwas anderes heraus, was Bildlichkeit eigentlich ist. Das wäre dann sozusagen eine in sich sozusagen bewegte Bildlichkeit, ne? Aber natürlich eben so quasi ohne Substanz, ne? Das sich selbst Gleiche, das Ähnliche würden sozusagen von diesen Täuschungsbeziehungen überschwemmt.